Und dann am Ende sagt er, jetzt will die Eva etwas zu euch sagen. Und ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich war noch sehr schüchtern, habe nie gesprochen über irgendetwas in Öffentlichkeit und sicher nicht über so etwas. Aber an so 200-300 Leute, und ich bin aufgestanden, habe keine Ahnung gehabt, was ich sagen sollte. Und da schaue ich und die Leute schauen mich an mit Erwartung. Dann habe ich alles, was ich für 40 Jahre unterdrückt habe, ist plötzlich herausgekommen. Und habe wirklich keine Ahnung, ob es irgendwie einen Zusammenhang gehabt hat. Aber es war für mich wirklich ein Erlebnis. Und es hat wirklich mein Leben geändert.
Eva, Anne Franks Stiefschwester. Ein Feature von Renate Maurer.
Amsterdam, 2014, Merwede Plain. Auf dem grünen Dreieck zwischen den beiden Wohnblocks aus gelbem Backstein ist jetzt schon Anfang April der perfekte Frühling ausgebrochen. Büsche leuchten in hellem Grün, Sträucher blühen weiß und rosa, Vögel zwitschern. Die Bäume ringsherum tragen zartgrüne Spitze. Eva Schloss steht an diesem Morgen wieder auf dem Platz ihrer Kindheit. Klein, blond, mit Sonne im Gesicht und Schalk in den Augen. Kaum zu glauben, dass sie schon Mitte 80 ist. Sie blickt an den Bäumen hoch, die viel jünger sind als sie.
Sind aber größer wie ich. Ich bin eingegangen und die Bäume sind gewachsen. Als wir herkamen, war das eine ziemlich neue Gegend. Die haben das gebaut, ich glaube, in den 30er Jahren, Anfang 30. Und haben geglaubt, Amsterdam wird sich ausbreiten, aber es hat sich nicht, weil es war eben Depression und dann der Krieg. Und dadurch sind viele Refugees, haben sich hier leere Wohnungen gefunden. Und dadurch viele jüdische Familien mit vielen Kindern waren hier, waren immer viele, viele Kinder hier.
Am Merwede Plain im hellen, modernen Stadtviertel Revierenbörth, Flussviertel, lebten damals überwiegend deutsche Juden. Solider Mittelstand. Ärzte, Rechtsanwälte, Kaufleute. Die meisten waren schon 1933 emigriert und hatten sich hier wieder eine neue Existenz aufgebaut. Die Familie Geiringer, Evas Familie, kam aus Wien. 1938, kurz nach Evas 9. Geburtstag, waren sie vor der antijüdischen Hetzjagd in Österreich nach Brüssel und in den Süden von Holland geflohen, wo Erich Geiringer einen Neustart als Schuhfabrikant probierte. Amsterdam in den neutralen Niederlanden galt als sicherer Hafen.
Und dann hat er eben eine Wohnung hier am Merwede Plain gemietet von Leuten, die damals vor dem Krieg also geflüchtet sind in die Schweiz. Und das war mit allen Möbeln und mit einem schönen Klavier.
Merwede Plain Nummer 46. Ein langgezogenes Apartmenthaus mit ockergelber Backsteinfassade, klassische Moderne, 4 Stockwerke hoch. Die Wohnung der Geiringers lag im 1. Stock.
Und wir waren sehr glücklich hier. Es war sehr schön. Ich bin in die Schule gegangen, gerade um die Ecke dort in der Jägerstraat. 5 Minuten zu Fuß zu gehen und waren keine Bäume, keine Autos und da war vorne ein großer Platz und da sind alle Kinder nach der Schule immer sogar von den Seitenstraßen gekommen und wir haben alle hier gespielt. Und so eines Tages hat ein Mädel sich bei mir vorgestellt als Anne Frank.
Die Familie Frank lebt im Wohnblock gegenüber, im 2. Stock. Die beiden Apartmenthäuser treffen sich in einem spitzen Winkel beim Wolkenkrabber, Amsterdams ersten Wolkenkratzer, nur 12 Stockwerke hoch. Dazwischen liegt das Spielparadies der Kinder. Eva und Anne sind gleich alt, die eine im Mai, die andere im Juni 1929 geboren. Die 11-jährige Wienerin spricht noch kaum Holländisch. die Frankfurterin Anne nur mehr wenig Deutsch.
Und so, Anne hat mich in ihre Wohnung genommen, hat gesagt, ihr Vater kann Deutsch mit mir sprechen. Und so habe ich Otto Frank kennengelernt und habe ihn einen sehr netten Elternmann gefunden, ein bisschen mehr wie mein Großvater, weil er war ungefähr 15 Jahre älter als mein Vater. Mein Vater war sehr, sehr sportlich und Otto war mehr gediegen, war mehr ernstlich, mehr ernst wie mein Vater, einen Eindruck habe ich gehabt.
Mit dem ruhigen, aufmerksamen Otto Frank, damals 51, versteht sie sich auf Anhieb. Aus den beiden Mädchen allerdings werden keine Freundinnen.
Die Anne war ein ganz anderer Typ wie ich. Ich war mehr ein wildes Kind, habe mehr mit den Buben gespielt und auch Kunststücke auf den Rädern gemacht und so weiter. Und die Anne war mehr interessiert, schon in Buben, aber nicht in Spielen, sondern mehr Flirt. Und sie war sehr interessiert in ihre Garderobe und die Haare. Immer hat sie andere Haarstile gehabt und dann auch wollte sie der Mittelpunkt sein. Wie eine Schauspielerin, wollte immer ein Auditorium haben. Und auch da auf diesem Gelände haben wir Akrobatik gemacht.
Sie steht auf der kleinen Treppe vor dem Aufgang zu ihrem ehemaligen Wohnhaus.
Was ich gemacht habe, so, und dann habe ich mit den Füßen rüber und bin runtergesprungen. Da sind wir gesessen. Die Anne hat dann hier erzählt, vor allem alle möglichen Geschichten. Dann haben wir geklatscht und ich habe meine Akrobatensachen gemacht und so. Hallo. Ich habe da gewohnt, früher.
Auf Seehoch?
Nee, Innhoch.
Oh,
erster Hoch, ja. Ja, in, vor der Urlaub.
Eine Nachbarin. Ja. Seit 42 Jahren, erzählt sie, wohne sie schon hier. Im zweiten Stock. In Eva Schloss, früherer Wohnung, im ersten, lebe jetzt ein Pilot.
Ihr weht, wie da wohnt, ob der erste VDP?
Ob ihr vom Mensch?
Ja.
Ja, da war der Pilot.
Ein Pilot?
Ja.
Aha.
Ja.
Vielleicht ist er ja doch zu Hause. Wir könnten ruhig bei ihm klingeln, meint die Holländerin.
Ja, ich will probieren. Okay, danke sehr.
Probieren wir es.
Das war unsere Türe am ersten Stock.
Oh, wow.
Schaut, muss ich sagen, schaut ziemlich schäbig aus. Das hier, nee, nicht so schön. Und da war unser Name, Geringer, drauf. Also uns ist das damals sehr luxuriös vorgekommen. Es war wirklich schön, ich weiß nicht. Jetzt ist es halt doch ein bisschen vernachlässigt. Naja, das ist auch schon ziemlich alt.
Aber es sieht immer noch schön aus.
Die Kacheln sind sehr schön. Aber so, das ist ein bisschen düster. Und die Lampe ist auch nicht sehr schön. Bisschen schäbig.
Sie klingelt. Es ist niemand zu Hause.
Und ich war eigentlich durch Belgien und auch was mir in Wien passiert ist, eigentlich ziemlich scheu so. Und die Anne überhaupt nicht. Die war ja 4 Jahre, als sie Frankfurt verlassen haben, hat gar nicht mehr Deutsch gesprochen. Und war wirklich sehr holländisch und hat sehr viel gesprochen, hat kaum aufgehört zu sprechen. In der Schule hat man sie Mrs. Quack Quack genannt. Sie hat oft zurückbleiben müssen, um zu schreiben, ich werde nicht mehr so viel in der Stunde sprechen. Aber es hat nicht viel genützt, sie hat dann immer wieder zurückbleiben müssen.
Eva blättert in der Vergangenheit. Sie hat ihre Bücher mit vielen Fotos aus der Wiener und der Amsterdamer Zeit ins Hotelzimmer mitgebracht. Die Aufnahmen zeigen sie als fohlenhaftes Mädchen, das in Halbschuhen und dunklen Kniestrümpfen an der Seite von Freunden und ihres Bruders energisch ausschreitet oder stolz auf dem Fahrrad posiert. Fast immer ernst. Ein hübsches Kind. Blaue Augen, blonder Bubikopf mit Seitenscheitel, die Haare mit einer Spange aus der Stirn geklemmt.
Schnittlauchlocken hat meine Mutter genannt, weil es war ganz grad und sowas, also ganz kurz geschnitten. Und ich war auch gar nicht so interessiert, wie ich ausgeschaut habe. Auch was ich angehabt habe, hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Und noch immer bin ich nicht sehr eine Modedame. Ja, wie gesagt, ich war der Tomboy von der Familie und dadurch war ich sehr eng mit meinem Vater verbunden. Ins Wasser hat er mich geworfen, wie ich 3 Jahre war, und hat mich dann aufgefangen und gesagt, du wirst schon lernen schwimmen, und ich habe auch. Ja, wir sind auch in die Alpen geklettert und alles Mögliche. Und meine Mutter und der Heinz, die sind dann immer Angst zurückgeblieben. Ja.
In Wien führten sie damals ein gutbürgerliches Leben im Villenvorort Hitzing.
Und das war unser Haus, wo wir gewohnt haben in Wien, in der Lautensackgasse.
Ein herrschaftliches Haus mit Turmspitze.
Das war ein Eckhaus und auf allen 4 Ecken waren ähnliche Häuser. Das war so der Stil damals. Es war ein sehr großes Haus, mit einem riesigen Garten. Als ich in Wien war, das erste Mal, wollte ich hingehen, das Haus anschauen. Aber plötzlich ist mir die Adresse vollkommen aus dem Kopf gegangen. Ist mir nicht mehr eingefallen. So wie ich nach Hause angekommen bin, nach England, habe ich sofort gesagt, ach, Lautensackgasse. Aber ich bin nie hingegangen, mir das anzuschauen.
Die Eltern haben jung geheiratet. Elfriede, Fritzi, Markowitz ist 18, als sie sich mit dem 21-jährigen Erich Geiringer vermählt. Bald darauf übernimmt der sportliche, energiegeladene Erich die Schuhfabrik seines Vaters, die Firma Geiringer und Brown. Die Familienfotos zeigen ein ausnehmend hübsches, mondän gekleidetes Paar, das auch gut auf ein Filmplakat gepasst hätte.
Mein Vater war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Mann und auch meine Mutter.
Die jungen Eltern führen mit den beiden Kindern ein geselliges Leben. Ausflüge mit Freunden, Verwandtenbesuche. Die Großeltern, Onkels, Tanten, Cousins wohnen gleich um die Ecke. Eva zeigt amüsiert auf das Foto eines jungen Mannes in weißen Tennishosen, der lässig am Geländer einer Terrasse lehnt. Gino, the dashing boyfriend of my mother, steht darunter.
Das war so die Gesellschaft in Österreich nach dem Ersten Krieg. Die Männer haben Freundinnen gehabt, die Frauen haben Freunde gehabt. Und das war akzeptiert. Und wir sind immer, im Sommer sind wir ein paar Monate nach Italien auf Urlaub gefahren. Der Vater ist in Wien geblieben, hat arbeiten müssen und wahrscheinlich auch Freundinnen gehabt. Und meine Mutter hat ein sehr ziemlich ernste Verhältnis, glaube ich, gehabt mit diesem italienischen Mann. Und wir waren so das Alibi.
Evas Bruder Heinz ist 3 Jahre älter als sie. Von wilden Ballspielen hält er sich zwar fern, weil er auf einem Auge blind ist, aber nachts im Kinderzimmer erzählt er seiner kleinen Schwester von den Abenteuern in den Romanen Karl Mays, Mark Twains und Jules Vernes.
Mein Bruder, der war sehr intelligent und er hat schon von ganz klein an viel gelesen und hat mir immer alles, was er gelesen hat, erzählt in der Nacht. Also war es nicht nötig für mich selber zu lesen, er hat mir alles erzählt. Und er war sehr musikal, er hat dann wieder angefangen Klavierstunden zu haben, aber er hat auch selbst komponiert und er hat ein wunderbares Gehör gehabt. Wenn jemand irgendetwas gesungen oder gepfiffen hat, hat er sofort spielen können. In Amsterdam haben wir ein Zimmer zusammen gehabt und er war auch nicht schüchtern. Viele Freunde waren immer bei uns im Haus. Also das war wirklich sehr gemütlich. Wie gesagt, für ein paar Monate.
Ein trügerisches Glück. Am 10. Mai 1940 greift die deutsche Wehrmacht die Niederlande an und nimmt das Land in wenigen Tagen ein.
Aber es war natürlich ganz anders wie in Wien, weil die Bevölkerung im Allgemeinen war anti-deutsch. Das Land haben sie ja besetzt, das waren die Feinde, und haben auch den Juden gesagt, ihr braucht keine Angst haben, wir werden euch beschützen.
Die Besatzer halten sich auch lange mit antijüdischen Maßnahmen zurück. Den radikalen Antisemitismus praktizieren die Leute der holländischen Nazi-Partei. Im Februar 1941 kommt es nach Schlägereien in der Jodenbeurt im jüdischen Viertel von Amsterdam zu einer Großrazzia. 400 jüdische Männer werden verhaftet und deportiert. Aus Protest gegen die abscheuliche Judenverfolgung rufen kommunistische Arbeiter zum Streik auf. Tausende Amsterdamer legen die Arbeit nieder.
Da war ein General Strike, Februar-Streik. Das wird jetzt noch gefeiert, das ist auch ein großes Denkmal. Wirklich nichts hat funktioniert in Holland. War kein Verkehr, kein Gas, keine Elektrizität, keine Post. Und da haben die Deutschen einfach Geiseln von der Straße genommen und gesagt, wenn ihr nicht sofort zurück zur Arbeit geht, wir fangen an, morgen diese Leute zu erschießen.
Danach, im Frühjahr und Sommer 1941, hängen die vor Juden verbotenen Schilder auch in Amsterdam an Schwimmbädern und in öffentlichen Parks. Ist Juden der Zutritt zu Kinos, in Theater und Restaurants verboten. Auch Erich Geiringers Schuhfabrik in Breda ist zwangsweise in nichtjüdischen Besitz übergegangen. Sein neues Geschäft mit Handtaschen aus Schlangenleder, hergestellt in jüdischer Heimarbeit, läuft zum Glück gut.
Die ersten Zeit unter der Besetzung war es nicht schlimm noch. Wir haben Angst gehabt, aber wir haben doch eigentlich sehr viel schöne Zeit zusammen gehabt. Wenn wir um 8 Uhr nicht mehr weggehen haben können am Abend, waren wir alle zusammen zu viert und der Vater hat uns Bridge spielen gelernt. Monopoly ist herausgekommen zur Zeit, das haben wir gespielt zusammen. Wir haben probiert nicht zu denken, was außerhalb passiert.
Erst vor kurzem hat auch Eva Schloss einen festen Erinnerungsplatz in Amsterdam bekommen, im niederländischen Widerstandsmuseum, Versetzmuseum, in der Abteilung für Kinder und Jugendliche. Dort sind seit Oktober 2013 die Häuser von 4 Kindern und Teenagern aus der deutschen Besatzungszeit nachgebaut, darunter auch die Wohnung der Familie Geiringer am Merwedeplein.
Und das ist mein Haus am Merwedeplein. Und dann sind wir natürlich nach Holland geflüchtet. Du kannst anfangen zu drücken.
Okay, can I just sit also, Eva? Let's do it. So I just press that. Yes.
Hallo, ik ben Eva. Ik ben geboren in Oostenrijk. Toen ik 9 was, werden de nazi's de baas in Oostenrijk. Net als in Duitsland. De nazi's geven de Joden de schuld van alles.
Im Inneren erzählen Requisiten, Dokumente, Videos und kindliche Stimmen vom Leben während des Krieges. An diesem Vormittag im Frühjahr 2014 nun führt Eva Schloss persönlich durch die Räume. Mit dabei ist ihre Enkelin Sophie aus England. Sie ist 20 Jahre alt.
Jetzt sind wir am Merwedeplein innen in unserer Wohnung. Und also wir sind im Esszimmer. Es war alles ziemlich klein, aber wir waren doch sehr glücklich dort. Der Heinz hat ein Klavier gehabt wieder zum schönen Spielen. Dann hat er eine Gitarre bekommen und ein Akkordeon. Er hat eine Band gehabt, er hat eine Band geformt. Das war zur Zeit ganz besonders.
Ich wusste das nicht.
Ja, wow. Es sind viele Sachen, die du noch nicht weißt.
Ja, er war sehr kreativ, oder?
War sehr kreativ. Musik war sein Lieblingsfach, aber er scheint eben auch große Talente gehabt. Also, dass er zeichnen hat können, das haben wir gewusst.
Und dann erzählt Eva die Geschichte vom Kinoverbot und von Heinz und Schneewittchen.
Die Juden haben nicht mehr ins Kino gehen dürfen. Und das habe ich schrecklich gefunden. Und dann ist der erste Zeichentrickfilm von Walt Disney, Schneewittchen und die 7 Zwerge, ist herausgekommen. Und alle nichtjüdischen Kinder haben davon gesprochen. Das war das Thema. Und wir jüdischen Kinder haben nichts davon gewusst. Und dann eines Tages war natürlich schon die Besetzung, haben wir Verdunklung gehabt auf dem Fenster. Und Heinz ist gegangen und hat große Kartone gekauft, die man ins Fenster stehen hat können. Hat er gezeichnet drauf, auf jedes das Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und hat mir die Geschichte erzählt von all den sieben Zwergen und so. Und das war alles farbig, war wunderschön. Und dann jeden Abend, wenn wir die Verdunklung gehabt haben, statt einen schwarzen Vorhang, haben wir diese schöne, lustige Bilder vor uns gehabt.
So fantasiehaft, oder?
Fantasiehaft und auch so denkend an mich, was mir Freude tun würde. In dieser dunklen Zeit.
Ich muss in Stirb, mein Jas. Sonne Stirb mache ich nicht dabei.
Anfang Mai 1942 müssen auch die holländischen Juden den gelben Stern tragen.
Ich habe die Stirb.
Am Tag der Verordnung heften sich viele Nichtjuden in Amsterdam ebenfalls den gelben Stern oder gelbe Blumen ans Revers oder stecken ihn ihrem Pudel an.
Viele Holländer, ich weiß nicht so viele, aber es haben verschiedene haben auch angefangen, die Sterne zu tragen. Und dann haben die Nazis haben das gemerkt, weil das waren wahrscheinlich blonde Leute, große blonde Leute. Die haben gesagt, das muss sofort aufhören, sonst werden sie sehr strenge Maßregeln nehmen. Aber wir haben gefunden, wir haben die Hilfe von der Bevölkerung. Und das hat viel geholfen eigentlich. In Wien war es ganz anders, da war die Bevölkerung ganz gegen uns. Sogar Ärger noch, glaube ich, wie in Deutschland. Sofort haben sie den Hass ausgeübt an uns.
Am 6. Juli 1942 erhält Evas Bruder, der inzwischen 16-jährige Heinz, einen Aufruf zum Arbeitsdienst nach Deutschland.
Es sind Briefe gekommen für Heinz. Er muss nach Deutschland um zu werken.
Auch Anne Franks Schwester Margot muss sich bei der Zentralstelle melden, weshalb die Familie Frank untertaucht, im heute berühmten Hinterhaus von Otto Franks Firma Opekta an der Prinzenkracht. Ein Versteck, das ihnen erlaubt, zusammenzubleiben, immer am selben Ort, versorgt von der treuen Sekretärin Miep, eine geborene Wienerin, die in einer holländischen Pflegefamilie groß wurde, und von anderen Büroangestellten. Ein seltenes Glück. Zur gleichen Zeit beschließt auch Evas Familie, sich zu verstecken.
Also der Beschluss war, dass wir uns verstecken gehen, aber nicht als Familie, sondern wir haben uns trennen müssen. Ich bin mit meiner Mutter gegangen und der Heinz ist mit meinem Vater gegangen zu verschiedenen holländischen Familien und die haben ihr Leben riskiert, um fremde Leute zu helfen. Und das ist dann die Untertauchzeit.
Das hier war das Versteck.
Das war das erste Versteck. Das erste Versteck, wo wir am längsten waren. Ich glaube, über ein Jahr waren wir da. Und da war nur eine Lehrerin, hat unten gewohnt und sie hat ein Dachzimmer gehabt und wir waren oben. Haben wir den ganzen Tag ruhig sitzen müssen.
Das Eingesperrtsein und tagelange Stillsitzen in Dachkammern ist für die 14-jährige Eva eine einzige Qual. Sie hasst Lesen, muss mit ihrer Mutter lernen, streitet sich mit ihr. Oft liegt sie auf dem Bett und schleudert die Beine in die Luft.
Ich will filmen. Ich will filmen. Wir sind auch so lange untergetaucht.
Häufig gibt es Razzien. Im ersten Versteck haben die Helfer vom holländischen Widerstand deshalb eine zweite gekachelte Wand ins Bad eingezogen.
Und das ist dann das Badezimmer, wo die Leute von der Untergrund, vom Versetz, haben diese ganz falsche Wand gemacht. Und wenn dann in der Nacht jemand gekommen ist, die Nazis uns suchen, sind wir schnell da hineingekrochen. Die Mutti ist auf der Toilette gesessen und ich bin daneben am Boden gesessen. Und haben das schnell zugemacht und gehofft, dass sie uns nicht sehen.
Die meisten Helferinnen und Helfer stehen die ständigen Hausdurchsuchungen nicht lange durch. Eva und ihre Mutter müssen 7-mal das Quartier wechseln. Musik hören oder gar machen ist im Versteck strengstens verboten. Vater und Sohn verlegen sich deshalb auf das Malen. Und Heinz schreibt kein Tagebuch, sondern Gedichte.
Man hat auch viele Gedichte gemacht, über 200 Gedichte, aber viele sehr traurig über Tod oder mit Verletzungen und so. Und dieses Bild, und das ist die Sehnsucht, der kleine Vogel schaut heraus auf die Landschaft, möchte gern wegfliegen. Das ist ein Bild, was ich habe nämlich auch probiert zu malen. Hast du das hier gesehen?
Oh, wow.
Ist eine Zyklamen und das ist auf ein Stück Linoleum. Und das hat mein Vater hat eine Zeichnung gemacht von mir. Schau das an. Ist auch sehr schön, wie ich am Divan liege und lese.
Was ja selten war.
Was ich selten mache, ja. Das wollte er, dass ich lese. Also hat er gesagt, leg dich hin mit deinem Buch.
Ja.
Und jetzt lese ich so viel. Ich lese fast jede Woche 3 Bücher.
Wow.
Ich war spät entwickelt, ja.
Alle 6 Wochen steigen Mutter und Tochter in den Zug, um den Vater und den Bruder in ihrem Versteck auf dem Land in Soestdijk zu besuchen. Beide sehen wie Holländerinnen aus, zeigen bei Kontrollen ihre gefälschten Ausweise. Jede Fahrt lebensgefährlich. Eine Zitterpartie. Aber die Wochenenden zu viert sind einfach so schön, geben wieder neue Kraft. Nicht nur die Eltern fallen sich in die Arme, auch Eva kriecht nachts unter die Bettdecke von Heinz, um mit ihm zu kuscheln.
Ja, 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 aber sehr unschuldig. Wir haben uns wirklich körperlichen Wärme haben wir gebraucht. Also wir haben uns gestreichelt und einfach lieb gehabt und geküsst, wie Bruder und Schwester sich küssen würden. Also zur Zeit war ein 14-jähriges Mädel noch wirklich sehr unschuldig. Ich habe eigentlich nicht viel gewusst von der ganzen Sache sexuell und der Heinz, glaube ich, auch nicht so.
Der Krieg, das glauben alle, kann jetzt wirklich nicht mehr lange dauern.
Auf der englischen Radio hören wir, dass die Russen von den Deutschen haben gewonnen. Nun kann der Krieg nicht lang mehr dauern.
Und wo wir versteckt waren, da haben die Leute ein kleines Radio in einem Kasten gehabt und wir haben immer zugehört. Und es hat angefangen mit da-da-da-da, da-da-da-da. This is the BBC from London.
Triumphant conclusion of the Battle of Stalingrad, with the capture of 8 more German generals and 45,000 other prisoners in the past 2 days, has overshadowed the rest of the news from Russia.
Im Frühjahr 1944 suchen Evas Vater und Bruder verzweifelt ein neues Versteck, weil ihre Gastwirtin inzwischen horrende Summen verlangt. Eine holländische Krankenschwester, die dem Widerstand angehört, bringt sie in ein anderes Quartier, nicht weit entfernt von Eva und ihrer Mutter. Aber die vermeintliche Retterin ist eine Doppelagentin. Der 11. Mai 1944 ist Eva Geiringers 15. Geburtstag. Um 8:30 sitzt das Geburtstagskind im Speisezimmer der Gastgeber.
Wir setzen uns zum Frühstück und wir hören Läuten an der Glocke. Und der Mann geht herunter, auf Tür aufmachen. Und die SS stürmt herein. Und Saujuden kommt mit.
Am gleichen Tag werden auch Evas Vater und Bruder verhaftet. Die gemeinsame Fahrt im Viehwaggon nach Auschwitz ist das letzte Zusammensein der Familie. 2 Monate später werden auch die Franks verraten und nach Polen deportiert. Anne Frank und Eva Geiringer sind in der gleichen Hölle, im Frauenlager Auschwitz-Birkenau gelandet, aber sie begegnen sich nie. Eva und Sophie auf einer Bank im Wiesendreieck in der Mitte des Merwedeplein mit Blick auf die bronzene Anne Frank auf einem Sockel. Alles so friedlich hier, kein einziger Tourist auf dem Platz. während sich vor dem Anne-Frank-Haus an der Prinzengracht die Menschenschlange bis zur nächsten Ecke mit der Westerkerk-Kirche zieht.
Wie eigentlich fühlst du dich hier, wenn du hier sitzt? Gibt es schlechte Erinnerungen, tolle Erinnerungen, beide oder nichts vielleicht?
Wenn ich nach Amsterdam komme, fühle ich mich immer sehr traurig. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin fast am Weinen jetzt, wenn ich dran denke, wie schön wir es haben, hätten können, wenn das nicht alles passiert wäre. Deswegen bin ich auch für lange, lange Zeit nach dem Krieg nicht nach Amsterdam gekommen.
Als Studentin in England habe ich nie Antisemitismus,
empfunden.
Ich kann es nicht sogar sagen, erfährt. Nie
erfahren.
In meinem Leben. Ich habe niemals rassistische Sachen eigentlich gesehen, vielleicht ein paar Ausdrücke, die für mich nicht echt waren. Ich stimme nicht zu, dass alles schlimm ist. Der Gegenteil, bin ich der Meinung. Ich glaube, es gibt so viele gute Projekte und Ideen und Leute momentan. Und ich glaube, die Oma ist ein Beispiel davon. Und natürlich im Leben gibt es immer eine Schattenseite und es gibt immer schlechte Sachen, aber das ist ein Teil der Gesellschaft, aber das ist die Minderheit. Und ich habe viele Hoffnung für die Zukunft.
Wir müssen aufpassen, was passiert. Wir müssen teilnehmen, wir haben eine Stimme, wir müssen wählen. In England, viele Leute wählen nicht mehr, die Leute sind nicht mehr so interessiert drin. Wir müssen Interesse haben, was passiert.
Kann sein, aber persönlich habe ich kein Interesse für Politik. Ich muss zugeben, ich habe nicht gewählt, aber ich will jetzt. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einer guten Person sein und sehr politik engagiert zu sein. Und ich glaube, was wichtiger ist, ist, dass man für sein eigenes Leben sich entscheidet und nicht lebt für andere Leute.
Das ist nicht einmischen in was so um dich herum geht. Das ist auch, glaube ich, keine gute Einstellung. Man muss sich mischen mit den Leuten. Wenn du nur mit deinen eigenen Sachen beschäftigt bist, dann wirst du dich nicht kümmern, dass andere Leute arm sind. Du musst eben auch hinausgehen und helfen.
Ja, ja.
Und da musst du eben auch wissen, was da vorgeht. Und man sieht es ja jetzt, was sich jetzt passiert, was die Menschen einander antun. Es ist grausam. Und das sind auch religiöse Leute, das sind Muslime oft. Und Mohammed hat sicher nicht diesen Hass gepredigt.
Ja, natürlich. Bewusst zu sein ist wichtig.
Wir müssen Interesse haben, was passiert. Hm. Wir müssen mitmachen mit der Welt. Wir müssen aufbauen und helfen.
Im Vernichtungslager, das sagen alle, die dem Tod entkamen, hat man nur durch viele Wunder überlebt. Und auch in Eva Schloss' Überlebensgeschichte treten die glücklichen Zufälle gehäuft auf.
Es sind alles sehr, sehr komische Sachen, die passiert sind. Unglaubliche Sachen, Zufälle und Wunder eigentlich.
Zum Beispiel der Einfall ihrer Mutter, ihre Tochter bei der Ankunft in Auschwitz in einen langen Damenmantel mit Filzhut zu stecken. Vielleicht kannst du das im Winter gebrauchen. Der lächerliche Aufzug lässt Eva bei der Selektion an der Rampe Erwachsene erscheinen. Sie wird nach links dirigiert, ins Leben, und ist der Gaskammer entkommen. Oder der glückliche Zufall, ihrer Cousine Minnie aus Prag zu begegnen, die Krankenschwester in der Krankenbaracke ist. Gleich in den ersten Tagen hatte sich Eva mit Typhus angesteckt.
Weil ich Wasser getrunken habe und das Wasser war natürlich nicht sauber. Ich war noch nicht so geschwächt natürlich, wie wenn ich es später bekommen hätte. Und da sind wir eben gegen die Minnie gestoßen. Und das war natürlich unglaublich, dass sie dort war und dass sie Medikamente mir hat geben können.
Was ihr half zu überleben, waren ihre Jugend und die sportliche Erziehung ihres Vaters, der sie immer zu Ausdauer und Tapferkeit angehalten hatte. Auch die Quälereien der weiblichen Kapos konnte sie so besser überstehen. Einmal musste sie 2 Stunden lang im Knien einen schweren Hocker über dem Kopf halten, weil sie, vom Typhusdurchfall gepeinigt, das Kommando zum Latrinengang nicht abgewartet hatte.
Aber was mir auch geholfen hat, ich habe gesagt immer, ich habe doch noch nichts hinterlassen. Ich werde verschwinden von dieser Welt. Ich muss überleben, damit ich eine Familie haben kann und dass also nichts verloren geht.
Den Gedanken hatte ihr Vater mitgegeben. Wenn du Kinder hast, wirst du weiterleben in deinen Kindern. Und ihr Bruder Heinz hatte damals gefragt.
Aber was wird sein, wenn ich sterben werde, bevor ich Kinder haben werde? Der Vater gesagt, alles, was du gemacht hast in deinem Leben, jemand wird sich daran erinnern. Ich verspreche dir, dass nicht verschwinden. Wir sind alle ein Glied in einer Kette, die von Generation zu Generation geht und nichts wird verloren gehen. Ich wollte unbedingt auch einen Mann haben, Kinder haben, eine Familie. Und ich habe gesagt, ich muss das erreichen. Ich muss irgendwie am Leben bleiben. Und habe wirklich von Tag zu Tag gelebt. Und ich war stark, ich war sehr eigenwillig. Ich bin ein Taurus, im Mai geboren. Und natürlich, was mir sehr viel geholfen hat, dass wir zur meisten Zeit zusammen waren mit meiner Mutter. Das hat natürlich viel geholfen. Wir haben uns gegenseitig doch Mut eingesprochen und so.
Am 27. Jänner 1945 taucht ein Bär vor dem Lagertor auf. Es ist der erste russische Soldat in einem Bärenfell. Eva, bis auf das Skelett abgemagert, stürzt sich in seine Arme. Die Befreier sind da. Fritzi Geiringer und ihre Tochter waren zu schwach gewesen, um beim Todesmarsch mitzugehen und konnten im Chaos der flüchtenden Wachmannschaften überleben. Als sie nach Kriegsende mit ihrer Mutter Fritzi nach Amsterdam zurückkehrt, ist sie 16 und das ganze Leben liegt noch vor ihr. Aber sie hasst ihr Leben.
Viele Bücher sind geschrieben worden über die Konzentrationslager, die schreckliche Bedingungen, viele Leiden und so weiter. Aber wenige eigentlich, wie schwer es war nach dem Krieg, wenn man wieder probiert hat, ein gewöhnliches Leben zu leben, um da hineinzupassen. Und das war eigentlich, wenn man so zurückblickt, das Schwierigste.
Sie können wieder in ihre alte Wohnung am Merwede Plain zurück. Dank des nichtjüdischen Hauptmieters war sie nicht geräumt worden. Die alten Möbel stehen noch unverrückt am gleichen Platz. Das Klavier. Aber die alten Freunde sind verschwunden. Amsterdam und die Holländer haben im letzten Kriegswinter furchtbar gelitten. Überall gefällte Bäume, die zu Brennholz zerhackt worden waren. Verbitterte Menschen. Im Juni 1945 kehrt Otto Frank aus Auschwitz zurück, als einziger Überlebender seiner Familie. Eva und ihre Mutter weinen mit ihm, als er die Nachricht vom Tod seiner beiden Töchter in Bergen-Belsen erhält. Er liest ihnen zitternd die ersten Auszüge aus Annes Tagebuch vor. Im August 1945 erhalten auch sie einen Brief vom Roten Kreuz mit der Mitteilung, dass Erich und Heinz Geiringer nach dem Todesmarsch von Auschwitz ins KZ Mauthausen gestorben seien. Der Verlust ihres Vaters und Bruders lässt Eva ins Bodenlose stürzen.
In Auschwitz habe ich meine ganze Kraft benutzt, um zu überleben, weil ich habe eben gehofft, es geht wieder zurück nachher, wie es war. Ich meine, ich war ein Kind, nichts kann zurückkommen, wie es je war. Aber das habe ich mir vorgestellt. Wir werden wieder alle vier glücklich leben und wir werden vielleicht sogar zurück nach Wien gehen und so weiter. Das habe ich mir so vorgestellt. Deswegen habe ich nicht aufgegeben. Deswegen, das wollte ich wieder erreichen. Aber wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, alles ist zusammengestürzt. Es wird nie wieder dasselbe geben. Ich bin jetzt ein weise Kind, halb weise Kind. Meine Mutter muss arbeiten, meine Mutter ist unglücklich. Wir sind arm, ich habe keinen Bruder mehr, ich werde nie mehr ein Geschwister haben. Also ich habe das Leben gesagt, das ist jetzt hoffnungslos, das hat keinen Sinn mehr.
In einem Brief Anfang Jänner 1946 an sich selbst schreibt sie: Ich will mich umbringen. Ich verachte mich. Und ich verabscheue alles und mich am meisten. Und dann erinnert sie sich plötzlich an die Worte von ihrem Bruder Heinz im Zug nach Auschwitz. Er verrät ihr das Versteck seiner im letzten Quartier gemalten Bilder. Mit ihrer Mutter fährt sie noch einmal nach Soesteik und findet unter den Fußbodendielen in der Dachkammer tatsächlich 30 in Öl gemalte Bilder, 20 von Heinz und 10 von ihrem Vater. 2006 hat sie die Gemälde dem Amsterdamer Widerstandsmuseum vermacht.
Das Allerärgste war auch, dass, obwohl ich sehr, sehr nah mit meiner Mutter war, wir haben uns alles erzählt, wenn ich weggegangen bin, was ich in der Schule gemacht habe, haben aber nie gesprochen über, wie wir leiden, was wir eigentlich wirklich fühlen. Das wäre so viel einfacher gewesen, wenn wir zusammen geweint hätten und getrauert hätten. Aber das war eben irgendwie zu peinlich.
Sie meint peinlich, holländisch für schmerzhaft. Die Jahre in den Niederlanden und Jahrzehnte in England haben doch Spuren in Evas Sprache hinterlassen. Mutter und Tochter verstellen sich voreinander, beschweren sich in Briefen an die Großmutter in England übereinander.
Ich habe mich beschwert über meine Mutter, dass sie singt, wenn sie arbeitet und gar nicht unglücklich ist. Und meine Mutter schreibt: Ich sitze da bei der Arbeit und ich weine und denke, was für Leben habe ich. Es kommt mir gar nicht vor, dass ich einen Sohn und einen Mann gehabt habe. Das ist alles nur so in der Fantasie mir jetzt zurückgeblieben. Und ich weine schrecklich und da höre ich die Evi nach Haus kommen und ich trockne mein Gesicht und ich fange an zu singen. Und ich schreibe meiner Großmutter: Wie kann meine Mutter diese Arbeit machen da und singen? Ich bin so unglücklich und sie singt und sie schreibt auch über mich. Die Evi scheint wieder gut ins Leben gekommen zu sein. Sie macht gut in der Schule, sie geht viel aus, sie hat Freunde. Und dabei habe ich das nur gemacht, um ihr glauben zu machen, dass ich glücklich bin.
Otto Frank, der die beiden oft besucht, steht Evas Mutter bei ihren Erziehungsproblemen mit der störrischen Tochter zur Seite. Er bringt Eva dazu, wieder aufs Gymnasium zu gehen und das Abitur zu machen. Er schickt sie mit seinem jüngeren Bruder nach Paris, nimmt sie mit nach London. Er überredet sie, Fotografin zu werden. Otto Frank selbst war leidenschaftlicher Amateurfotograf und hatte mit seiner Leica hunderte von Familienfotos geknipst. Darunter auch jene Porträts von Anne, die fast noch bekannter sind als ihr Tagebuch.
Nach dem Krieg hat der Otto gesagt: Ich habe keine Familie mehr, ich will keine Fotos mehr nehmen. Und dann, wie der Otto und meine Mutter beschlossen haben, ich soll ein Fotograf werden, hat er gesagt: Ich schenke dir die Kamera.
Otto vermittelt Eva auch eine Stelle in einem großen Fotostudio in London. Im Mai 1951 zieht sie nach England, allein. Da ist sie knapp 22 und qualvoll schüchtern.
Ich habe den ganzen Selbstbewusstsein verloren, wenn man schon bei 9 Jahren sagt, du bist eigentlich nicht wert zum Leben. Du musst eigentlich getötet werden, weil du bist ein Jude, du bist nichts wert. So etwas bleibt hängen. So, ich habe mein ganzes Bewusstsein verloren. Und wenn man nicht in sich selber glaubt, in was glaubt man dann? Dadurch, ich war sehr verlegen, ich habe mich nicht getraut, mit Leuten Freundschaften zu führen. Warum wollen sie mit mir eine Freundschaft führen? Ich bin doch nichts. Und so habe ich ein sehr negatives, schreckliches Leben gehabt.
Sie schweigt über Auschwitz. Sie hat schon in Amsterdam darüber geschwiegen.
Die Leute wollten nicht hören. Das war eigentlich der Standpunkt. weil ich wollte sprechen. Als ich zurückgekommen bin mit 16 Jahren, wollte ich unbedingt sprechen. Ich wollte das Mitleid mit mir haben, dass ich wichtig bin plötzlich. Ich sage, oh, du armer Mensch, du hast so viel mitgemacht. Aber das wollten die Leute nicht hören. Und dann hat man es unterdrückt und dann vielleicht in den 60er Jahren, wenn Leute angefangen haben zu fragen, waren wir noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Und ich glaube, da war ein großes Schuldgefühl in der Welt. Wie hat sowas passieren können? Und man hat es gewusst, aber man hat es einfach lassen. Niemand hat protestiert dagegen. Und ich glaube, wenn man sich schuldig fühlt, will man nicht davon sprechen.
Selbst ihrem späteren Mann Zvi Schloss erzählt sie nichts von ihren Erfahrungen im KZ. Zvi war schon 1936 mit seinen Eltern von Ingolstadt nach Palästina emigriert und studierte in London Wirtschaft. Die beiden heiraten 1952 in Amsterdam.
Nachdem ich wollte unbedingt, nachdem wir verheiratet waren, gleich eine Familie haben und nichts ist passiert. Auch meine Hormone haben auch nicht gewirkt. Und ich muss sagen, in dem Camp war man nicht unwohl. Hat man gesagt, da war Brom in der Suppe, in diesem Liquid. Und also da habe ich geglaubt, also das ist auch wieder schrecklich. Aber dann habe ich eine 6 Monate Kur gehabt und habe Kinder können bekommen. Und das war natürlich für mich etwas wirklich sehr Besonderes.
Sie bekommt 3 Mädchen, Caroline, Jackie und Sylvia.
Das hat mir auch, glaube ich, ein bisschen mehr Lebensfreude gegeben, obwohl ich still unglücklich war. Aber Mutter zu sein war etwas sehr Besonderes für mich.
Auch Otto Frank hilft ihr wieder zurück ins Leben.
Wenn die Anne geglaubt hat in die Güte der Menschen, wie kann ich dann anders denken, hat er oft gesagt. Und dadurch, obwohl er wirklich noch sogar mehr verloren hat als ich, hat er gar keinen Hass gehabt gegen die Deutschen. Und ich habe ihm oft gesagt, aber wie kannst du die Deutschen nicht hassen? Hat er gesagt, ich bin selbst ein Deutscher und nicht alle Deutschen sind schlecht. Wenn man hasst, bekommt man ein sehr bitterer Mensch. Und die Leute, die man hasst, die wissen das ja nicht. Die sind weiter glücklich, aber du bist unglücklich. Und so, das ist natürlich wahr. Und so habe ich langsam, wirklich langsam auch probiert, wieder die Leute gern zu haben und mehr unter die Menschen zu gehen und auch das Leben zu enjoy. Und das mache ich wirklich jetzt.
Ein Jahr nach Evas Hochzeit heiraten auch Otto und ihre Mutter Elfriede. Sie teilt sein Engagement für die Verbreitung der Tagebücher von Anne Frank in den USA und Europa, reist mit ihm, hilft ihm, die gigantisch anwachsende Anne-Frank-Korrespondenz zu bewältigen.
Der Otto war zwar 17 Jahre älter als meine Mutter, aber das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht in deren Liebe. Das war wirklich eine wunderbare Ehe. 27 Jahre waren sie verheiratet, länger als beide mit ihren ersten Männern verheiratet waren. Der Otto ist mit dem Rad immer ins Geschäft gefahren und sie mit der Tram. Und dann bei jeder Haltestelle ist sie an die Tür gekommen und er hat gestoppt und sie haben sich zugewinkt und haben sich Küsse geschickt. Also wirklich wie Teenagers. War wirklich eine große, große Liebe.
Auch sie fühlt sich Otto Frank tief verbunden, schätzt ihn als Stiefvater, als hinreisenden Großvater ihrer Kinder. Aber die obsessive Beschäftigung mit den Gedanken und dem Werk seiner toten Tochter und die überwältigende Berühmtheit dieses Werks sind auch eine Last für sie.
Der Otto hat immer von Anne gesprochen und so weiter. Und ich habe dann, wie ich das Tagebuch gelesen habe, ich gesagt, na ja, ich habe auch den Versteck gemacht und ich habe mehr mitgemacht und ich war im Kampf und ich habe es überlebt. Und wenn Leute mich vorgestellt haben, haben sie immer gesagt, Stiefschwester von Anne, aber ich war selbst eine Persönlichkeit. Und das hat mich auch manchmal geärgert und so. Und ich hab, aber dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, also ich habe ein Leben, ich habe einen Mann, ich habe Kinder. Wie kann ich jalous sein auf jemand, der kein Leben hat, der mit 15 umgebracht worden ist? Also habe ich es akzeptiert eigentlich.
Und dann im Frühling 1986, die Eröffnung der Anne-Frank-Wanderausstellung in London mit Ken Livingstone, dem späteren Bürgermeister der britischen Hauptstadt. Der bittet Eva Schloss mit an den Podiumstisch, wo sie bescheiden und schüchtern wie immer sitzt und hofft, nichts sagen zu müssen. Bis er plötzlich das Wort an sie weitergibt.
Und dann habe ich alles, was ich für 40 Jahre unterdrückt habe, ist plötzlich herausgekommen. Und das hat wirklich mein Leben geändert. Weil von dann an haben Leute mich gefragt, wie war's und was war und erzähl und so. Und da habe ich gefühlt, dass also die Leute haben Interesse, sie wollen wirklich wissen.
Seitdem kann sie nicht mehr aufhören zu erzählen. Hält Vorträge an Schulen und in Gefängnissen, schreibt Bücher, ist als Zeitzeugin überall in der Welt unterwegs. Im Herbst 2014 wird sie endlich auch in Deutschland bekannt werden, buchstäblich über Nacht, nach einem Fernsehauftritt in der Talkshow von Markus Lanz. Sie sitzt in der Aprilsonne vor dem Widerstandsmuseum. Gegenüber liegt der Eingang des Zoos. Kinder kommen und gehen, Vögel lärmen in den Bäumen.
Meine älteste Tochter sagt, alles, was ich mache, macht keinen Unterschied, leider. Aber ich glaube nicht. Ich kriege auch viele Briefe, nicht so viel wie der Otto, aber doch viele, viele Briefe von Kindern und Teenagers und auch Erwachsenen von überall. Und die sagen, jetzt haben sie eine ganz andere Weltanschauung. Und sie werden das nie vergessen und so. Also wenn man so Änderungen in Leuten sieht, denkt man, man macht doch einen Eindruck. Also und so geht's weiter. Und die Familie hat das nicht sehr gern. Aber was soll man machen? Hä?
Und dann steht sie auf. Ein Fernsehteam erwartet sie schon.
Eva, Anne Franks Stiefschwester. Ein Feature von Renate Maurer. Gesprochen hat Ursula Scheidle. Ton Robert Pawlecka, Redaktion Eva Reuter. Sie hörten eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2015.